Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines 3-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanzguru Plus 3 Monate statt nur 7 Tage kostenlos testen. Einfach die App downloaden, dein Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und heute möchte ich euch über den Mordfall Lacey Patterson berichten. Und wie es sich für ein Jubiläum gehört, habe ich Gäste eingeladen. Und als Dankeschön für euren Support, die ganzen lieben Nachrichten und Kommentare und die meistens konstruktive Kritik bei Apple, habe ich für euch in dieser Folge auch eine kleine Überraschung. Viel Spaß! Wie ich euch schon angekündigt habe, habe ich heute 2 Gäste, nämlich die liebe Liane von Lolos Box.
Hallöchen.
Und ihren Dauergast Nösi.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass ihr da seid und euch heute gemeinsam mit mir hier diesen Fall angucken wollt. Da freue ich mich total drüber. Danke nochmal.
Danke, dass wir dabei sein dürfen.
Genau.
Bevor wir mit dem Fall starten, den hat sich Diana von auf Instagram gewünscht. Als ich mit diesem Fall angefangen habe, dachte ich mir, ja, das ist ja total super, ganz viele Informationen. Ihr werdet aber gleich im Laufe des Falls merken, dass es da auch sehr widersprüchliche Informationen gibt. Das möchte ich nur mal vorweg sagen, das liegt nicht an mangelnder Recherche. Ne?
Okay.
Man muss ja, ne? So, egal. Und zwar möchte ich euch heute über den Mordfall Lacey Patterson erzählen. Habt ihr von Lacey Patterson schon mal was gehört? Erste Frage.
Nein.
Also ich nur so kurz angehaucht, weil du mich gespoilert hast, aber ich bin stark geblieben und habe nicht gegoogelt, aber ich bin heiß auf den Fall.
Okay, aber Nösi weiß gar nichts, ne?
Nö, wie immer eigentlich.
Okay. Also, Lacey Patterson ist am 24.12.2002 in Modesto in Kalifornien verschwunden, also am Heiligabend, ne?
Mhm.
Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 27 Jahre alt und mit Scott Patterson, der zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, seit 1997 verheiratet. Lacey war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im 8. Monat schwanger mit einem kleinen Jungen. Das wäre ihr erster Sohn gewesen, den wollten sie Connor nennen.
Okay.
So. Den letzten oder die letzten Kontaktpersonen, die Lacey gesehen haben, das waren ihre Halbschwester Amy und ihre Mutter Sharon. Und zwar waren Scott und Lacey am 23.12. noch in dem Salon von Amy. Und Amy hat Scott die Haare geschnitten. Die haben so ein bisschen miteinander gesprochen. Und Scott hat gesagt, dass er am nächsten Tag, also am 24.12. zum Golfen gehen wollte.
Die war also Friseurin, ne?
Oder? Die Amy.
Mhm. Ja, genau.
Das ist die Halbschwester von Lacey. Also auch da, also manche sagen, es ist die Schwester. Es gab auch Quellen, da stand Halbschwester, aber es ist jetzt erstmal unerheblich. Fakt ist, dass Amy und Sharon, also die Mutter von Lacey, am 23.12. letztmalig mit ihr gesprochen haben und sie gesehen haben. Die Mutter von Lacey hat mit ihr noch telefoniert am Abend des 23.12. Das muss so gegen 8:30 gewesen sein. Ja, und dann am 24.12. war ja der Tag des Verschwindens. Scott sagt, dass er Lacey zuletzt um 9.30 Uhr gesehen hat, bevor er das Haus verlassen hat. Und jetzt fängt es nämlich schon an. Er wollte angeln gehen.
An Weihnachten?
An Weihnachten. Und er hat ja aber vorher gesagt, er würde golfen gehen.
Aha, okay.
Na, so. Das hat er der Familie gesagt, das hat er auch erst der Polizei gesagt, das hat er auch erst später korrigiert, dass er angeln gegangen ist. Auf jeden Fall hat er um 9.30 Uhr das Haus verlassen. Mhm. Lacey war zu dem Zeitpunkt schon wach, die ist gegen 8 Uhr aufgestanden, hat was gegessen, weil ihr wohl morgens sehr schnell schlecht wurde, wenn sie eben nicht gegessen hat, aufgrund der Schwangerschaft. Sie wollte an dem Tag den Boden wischen, Kekse backen, mit ihrem Golden Red River Mackenzie in den Isla Oma Park gehen. Und als Scott das Haus verlassen hat, hat sie sich noch eine Kochshow angeguckt. So. Scott ist dann am Nachmittag nach Hause gekommen, hat den Hund Mackenzie im Vorgarten gefunden, hat ihn wieder mit reingenommen, hat geduscht, seine Wäsche gewaschen, die war angeblich nass vom Angeln.
Mhm.
Hat ein Stück Pizza gegessen und Milch getrunken und hat sich dann angefangen zu wundern, warum seine Frau denn nicht da ist.
Das war sehr spät.
Ich ein bisschen, wollte ich gerade sagen. Vor allem eine Maschinewäsche ist jetzt ja auch nicht in 3 Minuten durch.
Und vor allem, warum ist der Hund draußen und ich esse erstmal Pizza? Ich gucke doch, wenn ich nach Hause komme an Heiligabend, erstmal ist meine Frau, da geht's ihr gut. Ich meine, die ist im 8. Monat schwanger, da, ne?
Ja. Ja, ja, also das ist ganz, also das Verhalten ist schon sehr komisch, zumal er hat gesehen, dass ihr Auto stand in der Einfahrt. Mhm. Und ja, was macht der Hund draußen? Ist ja auch irgendwie komisch. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Man weiß nicht genau, wann er am Nachmittag nach Hause gekommen ist, aber er hat um 14.15 Uhr Lacey auf die Mailbox gesprochen und hat ja gesagt, dass er jetzt in Berkeley losfahren würde.
Ach, da war, ist Tarnung, das höre ich raus.
Jetzt wart's doch mal ab, Mensch. da war er nämlich zum Angeln hingefahren. Das ist 145 Kilometer von Modesto entfernt. Eine Strecke.
Wie lange fährt man da ungefähr, weiß man das?
Keine Ahnung, ich fahre ja nur Bus, aber wahrscheinlich lange. Stunde? Ja.
Nee, na gut, länger, ich als Angler würde jetzt sagen, okay, kann man mal machen, aber warum fährt man an Heiligabend so eine weite Strecke, um zu angeln? Ne?
Ja, also ja. Ganz komisch. Nochmal kurz auf Mackenzie zu sprechen, den Hund.
Mhm.
Eine Nachbarin von den Pattersons hat gesagt, dass sie Mackenzie um 10.30 Uhr gefunden hat und ihn auf den Hinterhof der Patterson gebracht hat. Fand ich auch schon komisch, ganz ehrlich, wenn ich mal den Nachbarshund auf der Straße finde, dann bringe ich den nicht einfach in den Garten meines Nachbarn, sondern dann würde ich schon gucken, was denn, ob denn auch alles in Ordnung ist oder zumindest mal zu sagen, hier Kollege, pass mal ein bisschen besser auf deinen Köter auf, ne, da kann ja sonst was passieren.
Ja, wenigstens mal anklingeln, ne?
Ja, also ich hätte es jetzt so nicht gemacht, aber okay. Ein anderer Nachbar sagt aus, dass er Mackenzie um 10.45 Uhr ebenfalls gesehen hat. Allerdings weiß ich nicht, wo er ihn gesehen haben will. Wahrscheinlich im Garten, das würde ja passen. Und dann gibt es noch eine andere Nachbarin, deren Name ist allerdings unbekannt. Die sagt, dass sie Mackenzie mit einer dreckigen Leine in der Nachbarschaft gefunden hat und ihn dann in den Garten der Pattersons gebracht hat.
Also alle bringen den Hund zurück, aber keiner fragt sich, warum läuft er da rum und keiner sagt Bescheid.
Ja, genau so ist das.
Was sind das für Nachbarn? Und wieso weiß man, und wieso ist die Nachbarin mit einem unbekannten Namen vorhanden?
Das ist ja, ja, das, da habe ich mich auch gefragt. Die Quelle, die das gesagt hat, dass diese Nachbarin den Hund gefunden hätte, ist The Modesto Bee. Das ist eine Zeitung. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Zeitung die Nachbarin meint, die ich euch gesagt habe, die um 10.30 Uhr den Hund zurückgebracht haben will, obwohl die nichts von einer dreckigen Leine erzählt hat.
Okay, das heißt, es könnte ein und dieselbe Person gewesen sein.
Okay. Möglich. Okay. Aber man sieht daran eben schon, dass dieser Fall nicht ganz klar ist, weil diese Zeugenaussagen auch ziemlich durcheinander sind.
Ja, vor allem, da muss der Hund ja zweimal abgehauen sein.
Ja, richtig.
Ja, genau. Das wird so nicht gewesen sein.
Glaube ich auch nicht.
So, also wie gesagt, Scott ist ja nach Hause gekommen, hat Dinge getan, die jetzt irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen sind, zumal, da komme ich später aber auch nochmal drauf, da war noch eine ganze Menge anderer dreckige Wäsche, die hätte man mitwaschen können, unter anderem direkt auf der Waschmaschine. Und er hat aber nur seine Klamotten gewaschen.
Okay, das kann aber typisch Mann sein.
Okay, Nüsi, wenn du das sagst. Ich weiß es nicht.
Mein Mann ist so nicht.
Dein Mann ist speziell.
Also meiner ist jetzt auch nicht so, aber okay.
Na gut.
Gut, also wir sind jetzt immer noch am 24.12. Um 17.15 Uhr ruft Scott die Mutter von Lacey, Sharon, an und sagt ihr eben, dass er seine Frau nicht finden kann, fragt, ob sie bei ihnen sei, ist sie natürlich nicht. Und 30 Minuten später ruft der Stiefvater von Lacey dann die Polizei an und meldet sie eben als vermisst. Die Polizei kommt dann auch direkt zu dem Haus der Patterson. Sie finden dort die Schlüssel von Lacey, ihre Brieftasche, ihre Sonnenbrille. Das Auto von ihr steht in der Einfahrt. Das war ja das, was Scott auch schon bemerkt hatte. Oh. Der Tisch im Esszimmer ist gedeckt und dekoriert, weil die am Abend die Familie zum Essen eingeladen hatten. Mhm. Jetzt wird's etwas, so dumm kann eigentlich keiner sein, aber auf der Küchentheke lag ein aufgeschlagenes Telefonbuch und die ganze Seite war voll mit Adressen und Nummern von Strafverteidigern.
Okay, Aha. Das ist schon auffällig, ne?
Ja, und das wäre ja auch sehr dumm, oder nicht? Aber ja, das haben die eben so gefunden.
Es spricht auf jeden Fall gerade erstmal alles gegen den Mann.
Ja.
Definitiv, ja.
Ja, ne? Jetzt ist es so, dass die Polizei im Schlafzimmer sieht, dass auf dem Bett der beiden, das Lacey am Morgen gemacht hat und danach ja angeblich nicht mehr im Schlafzimmer war, ein Abdruck ist, als hätte jemand auf diesem Bett gelegen. Und sie können auch zwei kleine Blutstropfen entdecken, aber die sind wirklich ganz kleine, zwei ganz kleine Tröpfchen, also vielleicht so groß wie ein Stecknadelkopf, nicht mehr.
Okay.
Da kann ich euch schon mal spoilern, das Blut ist von Scott.
Das finden die wann? Wann finden die das?
Als die das Haus durchsuchen.
Also am Abend?
An dem Abend noch, genau, aber die wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Blutstropfen von Scott sind, das muss ja erstmal im Labor gecheckt werden, ne?
Ja, okay.
Aber dafür, dass die quasi jetzt gerade erst vermisst wird, muss ich mal einmal sagen, Hut ab, ich bin ja immer so gegen Ermittlungen und so. Krass, dass sie dann diese zwei kleinen, mikroskopisch kleinen Blutstropfen gesehen haben. Da achtet ja, nicht jeder drauf.
Da achtet nicht jeder drauf. Ich weiß, also ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei ist relativ schnell davon ausgegangen, dass sie nicht freiwillig gegangen ist.
Mhm.
Erstmal, weil sie all ihre Sachen da hatte. Und zum Zweiten, sie war sogar fast im 9. Monat schwanger. Also da bist du jetzt körperlich auch nicht mehr so in der Lage, unbedingt viel zu tun.
Ja, die hat ihren Hund alleine dagelassen, der ist weggelaufen. Ja,
ja, also das, die wussten schon, und wie gesagt, dieser Esszimmertisch war gedeckt. Das heißt, sie hat sich darauf eingestellt, dass sie am Abend ihre Familie empfängt und dass sie gemeinsam eben Heiligabend zusammen essen.
Ja,
also es, ich meine, klar, die haben auch diesen East La Oma Park wirklich auf den Kopf gestellt. Mhm. Die haben aber keine Spur von ihr gefunden. Und deshalb waren die relativ schnell sicher, dass da irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist.
Also das heißt, die war mit dem Hund auch nicht mehr spazieren.
Das weiß man nicht.
Okay, und gab es denn sowas wie Einbruchspuren oder sowas?
Nein, gab es nicht.
Gab es nicht. Ist ja dann noch auffälliger.
Das hätte der Mann ja vielleicht gemerkt, aber der hätte ja sonst auch nichts gecheckt irgendwie.
Ja, ja, ist nicht die Hitzekälte Torte.
Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Also, wobei das ist die Frage, ist er nicht besonders intelligent oder ist er sogar etwas zu intelligent? Ist ein bisschen, ich nehme es mal vorweg, er ist auf jeden Fall ein notorischer Lügner. Das ist auf jeden Fall so. Auf die Polizisten wirkt Scott sehr ruhig. Was ja auch schon auffällig ist, ne, im Anbetracht der Tatsache.
Ja.
Und sie verhören ihn auch noch am Abend des 24.12.2002. Sie fragen ihn, ob er eine Waffe abgefeuert hat. Darauf sagt er, nein, hätte er nicht. Stimmt auch so einem Schmauchspurentest zu. Und als der Ermittler diesen Schmauchspurentest macht, sieht er, dass Scott einen kleinen Schnitt am Finger hat. Den hat er sich angeblich beim Öffnen von so einem Werkzeugkoffer zugezogen.
Okay.
Das einfach nur mal gerade im Hinterkopf behalten.
Mhm.
Das wird später nochmal wichtig. Und der Ermittler fragt Scott, ob er einen Lügendetektortest zustimmen würde, damit man ihn quasi als Verdächtigen ausschließen kann. Und dem stimmt er auch tatsächlich zu. Das möchte er allerdings am ersten Weihnachtsfeiertag machen.
Ja, okay. Nicht alles auf einmal so. An Weihnachten. Das kann ich zum Beispiel noch nachvollziehen.
Ich meine, ob das jetzt am 24.12. oder am 25.12. gemacht wird, ist ja eigentlich unerheblich, weil die Fragen, die gestellt werden, sind die gleichen. Die Reaktion des Körpers wird wahrscheinlich auch die gleiche sein. Es sei denn, er schafft es irgendwie, sich so extrem runterzufahren, dass der Körper keine Anzeichen gibt.
Genau. Oder
schwer zu deutende.
Mhm. Genau. Genau, der East La Oma Park wird ja gründlich abgesucht. Auch an dem 25.12. geht die Suche weiter. Die Polizei gibt sich wirklich richtig Mühe, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Die haben jeden, der wegen Gewaltverbrechen an einer Frau auf Bewährung war oder schon mal verurteilt wurde oder der als Sexualverbrecher bekannt war, die wurden alle befragt und deren Alibis wurden alle überprüft, also die da im Umkreis von den Pattersons gewohnt haben. Also das muss man wirklich sagen. Und da waren wohl einige. Das fand ich auch ein bisschen gruselig.
Oh Gott.
So. Also, am 27.
Ladies and gentlemen, this is America.
Ja. Zumindest Modesto, ne? Am 27.12.2002 gibt es dann die allererste heiße Spur. Und zwar...
Warte, darf ich noch mal eben nach dem Datum fragen? Wann gibt es die erste heiße Spur?
Am 27.12. und am 24.12. ist sie ja verschwunden.
Ah, das ist noch schnell, das finde ich gut.
So, und zwar ist in der Nähe des Hauses der Pattersons eingebrochen worden bei anderen Nachbarn. Die waren vom 24.12. ca. 10.30 Uhr bis zum 26.12. verreist. Und als sie wiedergekommen sind, haben sie festgestellt, dass ihre Hintertür eingetreten wurde und der Safe gestohlen wurde.
Der ganze Safe?
Ja, ich weiß nicht, wie groß der jetzt war. Das ist nicht so wichtig für die Geschichte, Nösi.
Okay. So. Na, ich habe gedacht, wenn es jetzt ein größerer ist, Mann oder Frau, wer kann den besser tragen, etc. Solche Sachen versuche ich gerade zu
machen. Also ich kann euch sagen, das waren drei Männer und die waren mit dem Transporter da. Also ich weiß nicht, wie groß der Safe war.
Okay.
Ah, da kommt der Detektiv in Nösi nämlich durch.
So, einige Tage später meldet sich eine Nachbarin, die glaubt, diese Einbrecher gesehen zu haben, und zwar gegen 11.40 Uhr. Am 24. Also sie glaubt, dass der Einbruch am 24.12. stattgefunden hat.
Das war doch ungefähr um die Zeit, als die eine Nachbarin da den Hund zurückgebracht hatte. 10.30 Uhr?
Um 10.30 Uhr hat die Familie ihr Haus verlassen und ist verreist. Um 11.40 Uhr hat die andere Nachbarin diese drei Männer gesehen und diesen Transporter.
Ja, und ich meine, dass die andere Nachbarin den Hund auch um die gleiche Zeit draußen irgendwie gefunden hat oder so.
Ja, um 10.30 Uhr, genau, als die, ja. Ne? Mhm. So. Gut, also die Polizei und die Eltern wenden sich an die Öffentlichkeit, um mehr Informationen zu bekommen. Und die Suche nach Lacey läuft auf Hochtouren weiter. Mit Spürhunden, mit Helikoptern. Die setzen den Spürhund ein. Und dieser Spürhund, also die starten an der Haustür von den Pattersons und dieser Spürhund geht nicht Richtung East La Oma Park, sondern in die entgegengesetzte Richtung auf der Straße. Das heißt, okay, die Polizei geht jetzt davon aus, dass sie entführt worden sein muss, weil die Autos waren ja noch da. Also ja, mit ihrem Auto konnte sie ja nun mal nicht weggefahren sein, ne?
Und sie hat ja auch nichts anderes vor, ne?
Ja, sie wollte gar nicht. Sie wollte definitiv zu Hause bleiben. Sie hatte ja auch noch genug zu tun, ne? Oh. Es wird ein Telefonhotline eingerichtet, die wirklich 24/7 zu erreichen ist. Und da ist eben das Problem, da rufen viele Leute an, die Lacey gesehen haben wollen.
Ja, das ist echt ein Phänomen, das ist weit verbreitet. Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn. An unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichsten Zeiten. Und das ist natürlich absolut zeitaufwendig, da jeder Spur nachzugehen. Aber die Polizei tut es. Also die guckt sich wirklich jeden Anruf an und geht dem nach.
Ist auch richtig so.
Ist auch richtig so, auf jeden Fall. Dieses Verschwinden von Lacey Patterson hat ein ganz großes Medieninteresse bekommen. Also wirklich landesweit wird über diesen Fall berichtet und es werden Flyer aufgehängt, Appelle in den Nachrichten kommen und also wirklich, das war das Thema.
Darf ich einmal fragen, ob es vielleicht, gibt es da irgendwas darüber, wie sich der Mann dann verhalten hat? Weil der war ja wohl nicht sehr hart ergriffen, als ja, die Polizei am Tag kam, so über so, ne?
Ja, das ist tatsächlich mein nächster Punkt. Bei Scott war es nämlich so, der hat den Kontakt zur Presse vermieden. Ach, und zwar nicht nur, dass er kein Interview geben wollte, er wollte nicht gefilmt werden. Dann hatten die so eine, ich glaube in der Garage oder so ein kleines Räumchen eingerichtet, wo auch Fotos von Lacey an der Wand hingen. Also die Freunde waren da auch sehr engagiert. Er war immer darauf bedacht, wenn das gefilmt wurde, auch im Haus Fotos, wo er drauf war, sollten abgenommen werden.
Ah, er hat vielleicht auch Angst gehabt, dass er gesehen wurde. Ich gehe nicht davon aus, dass er es war.
Ja, aber vielleicht war er Teil dieses Einbruchs und jemand hat ihn gesehen haben können. Und dass man ihn damit irgendwie hätte in Verbindung bringen können. Ne?
Ach, du bist wieder bei dem Safe. Ah, genau. Ja, okay.
Ja, also man weiß es nicht, aber das ist den Ermittlern vor allen Dingen absolut ins Auge gefallen, dass sie gesagt haben, okay, also der, normalerweise sind die Angehörigen froh, wenn so ein großes Medieninteresse da ist, ja, damit ihr Fall einfach bekannt gemacht wird, weil je mehr Leute das wissen, desto größer ist die Chance, dass Lacey wiedergefunden wird, aber Scott war da jetzt nicht so mega engagiert.
Und es geht ja auch um Connor, um den Sohn, der ja, noch nicht geboren
ja,
ist.
Ja, das, ja, absolut. Genau.
Weiß man denn wieder, wie der Mann zu der Schwangerschaft oder zu dem gemeinsamen Sohn gestanden hat?
Er soll sich gefreut haben.
Okay. Also das kommt mir bis jetzt ja noch nirgendwo durch. Also wie gesagt, er ist ja sehr entspannt.
Ja, definitiv.
Und macht überhaupt keine großen Anstalten, hat sehr spät die Polizei gerufen. Kein Wort vom Sohn oder so, dass er sich Sorgen macht gegenüber der Polizei oder so?
Nein. Nichts. Also er hat sich da gar nicht so eingelassen. Er hat halt nur das gesagt, was ich euch gesagt habe, aber dass er jetzt da groß verzweifelt war oder sich irgendwie an die Medien gewandt hätte und gesagt hätte, bitte kommt zurück oder sowas, wie man das so kennt, sage ich mal, das ist nicht passiert.
Komischer Kaut.
Ja, irgendwie schon. Und deshalb entschließen sich die Ermittler, ihn nochmal zu, noch mal zu befragen. Denn jetzt kommt es. Scott sollte ja eigentlich am 25.12. zum Lügendetektortest kommen.
Richtig. Mhm.
Den hat er dann aber im Nachgang auf Anraten seines Vaters verweigert.
Auf Anraten seines Vaters?
Ja, nicht seines Anwaltes?
Hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ach so, ja, aber das Buch war doch schon offen.
Ja, aber er hatte wohl noch keinen geeigneten gefunden. Also er hatte noch keinen, wie nennt man das, juristischen Beistand. Also sein Vater hat ihm gesagt, er soll diesen Lügendetektortest bitte nicht machen. Mhm. Das wirkt auf die Ermittler natürlich sehr verdächtig. Wobei man sagen muss, diese Lügendetektortests sind auch absolut mit Vorsicht zu genießen. Weil wenn du da jetzt so ein sehr nervöses Hemd bist, dann können da auch unter Umständen Dinge bei rauskommen, die so nicht stimmen.
Mhm.
Na, und es gibt halt gerade bei Menschen mit mit entweder wenn es Psychopathen sind, manchmal brauchen die auch nur so psychopathische Züge, dann können die solche Dinger auch einfach austricksen. Also
ja. Deswegen sagt ja, wenn er so gewieft ist und so durchtrieben, dass er sich so runterfahren kann, dass er sagt, okay, ich schlafe eine Nacht drüber und am nächsten Tag fahre ich mich so runter und ich weiß, wie das Ding funktioniert, ich lasse mir nichts anmerken. Dann ist halt irgendwie gewuppt, ne?
Eben, also deshalb, das fand ich jetzt noch nicht, dass man sagen kann, oh, das ist aber sehr verdächtig. Also ich hätte in der Situation auch keinen Lügendetektor-Test gemacht, weil ich auch so ein nervöses Hemd bin. Mhm. Und da wäre wahrscheinlich alles bei rausgekommen, nur nicht die Wahrheit. Also okay, aber das ist eben der Grund, warum sie nochmal mit ihm sprechen möchten und nochmal fragen möchten.
Und ich frage mich, was hat der Vater damit zu tun? Wieso rät der Vater ihm davon ab?
Ja, also das Problem ist, dieser Fall ist so riesig, Nösi, dass ich das nicht ganz ausarbeiten konnte. Die Familiengeschichte von Scott ist wirklich beachtenswert. Also seine Eltern, seine Mutter hat, glaube ich, bevor sie ihn bekommen hat, drei andere Kinder bekommen. Davon hat sie zwei zur Adoption freigegeben. Die Kinder sind auch alle kurz hintereinander gekommen.
Oh.
Ja. Sein Vater war auch schon mal verheiratet, hatte auch schon drei Kinder. Und Scott war aber das einzige Kind von den beiden. Das einzige gemeinsame Kind. Und die müssen den unheimlich verhätschelt haben.
Okay.
Okay. Wenn ich so höre, der Vater redet ihm davon ab, dann denke ich sofort, hängt der Vater mit drin. Das ist aber wahrscheinlich das Erste, was alle denken.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat sich einfach Sorgen gemacht, weil der wahrscheinlich einfach um diese Fehlerquote wusste.
Oh.
Und hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, es ist besser, wenn du das nicht tust.
Okay.
Na? Also die sprechen nochmal mit Scott und entschließen sich zeitgleich auch nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen, um die Hinweise zum Alibi von Scott Peterson zu bekommen. Hat ihn irgendjemand gesehen? Das Boot, den Anhänger, das Auto am Hafen, irgendwas, was die Aussage von Scott stützt.
Mhm.
Diese Pressekonferenz ist ganz seltsam, weil ein Journalist fragt den ermittelnden Beamten dann, ob sie Scott denn verdächtigen würden. Und er sagt, da kann ich nichts zu sagen.
Ist doch schon Aussage genug.
Ist schon Aussage genug, ja.
Ja, eigentlich schon.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man den nicht verdächtigen würde, könnte man sagen, nein, keine Sorge, wenn man ist nicht involviert, ne, weil man damit keinen belastet. Wenn man mit der Aussage jemanden belasten würde, dürfte er wahrscheinlich nichts sagen, dementsprechend.
Ja, also wie gesagt, das kann man sich auch alles auf YouTube angucken, diese Pressekonferenzen. Und in dem Moment war einfach klar, ja, Die suchen jetzt nur nach den Hinweisen, die denen sagen, alles klar, wir können dich jetzt hier festnehmen, weil du hast da was mit zu tun. Das war ganz klar. Was übrigens auch noch interessant war, der Stiefvater von Lacey. Das war auch ein ganz passionierter Angler. Und der wusste nichts von dem Boot und von diesem Lagerraum, wo dieses Boot stand. Mhm. Die ganze Familie wusste das nicht. Und das ist, finde ich, auch komisch. Also gerade wenn mein Schwiegervater passionierter Angler ist und ich ein Boot habe und auch angeln gehe, also kannst du mir nicht erzählen, dass man das nicht untereinander bespricht.
Jetzt mal. Da wäre ich doch schon mal mit meinem Schwiegervater angeln gegangen oder was weiß ich.
Ja, nicht nur das, ja. Die waren ja jetzt ja auch schon eine ganze Weile verheiratet, die zwei. Ist ja, ja nicht so, dass die sich erst seit gestern kannten. Ja, eben. Ja. Also, das ist schon komisch.
Ja.
Wie gesagt, ich denke, dass Scott und der Stiefvater von Lacey dann bestimmt mal angeln gewesen wären oder ja. Der Stiefvater hätte das, wie du schon sagst, was von gewusst.
Ja, weil wenn du Angeln für dich selber jetzt gerade neu entdeckst als Hobby, dann kaufst du dir nicht sofort ein Boot.
Nee, ja. Definitiv nicht.
Wahrscheinlich nicht, genau.
Obwohl, ja gut, das vielleicht auch, vielleicht hat man so auch so ein Boot schon oder so, weil ich denke mal, in Amerika gibt es bestimmt noch viele große Seen, die man mit dem Boot befahren kann oder auch dann noch letztendlich befischen kann.
Ja, aber es soll wohl so gewesen sein, dass Scott dieses Boot erst 2 Wochen vor dem Verschwinden gekauft hat.
Ach, Hölle.
Ne?
Okay.
Bist da Bescheid. So. Wir gehen jetzt mal kurz aus Modesto weg in das 160 Kilometer entfernte Fresno. Da sitzt die 27-jährige Heilmasseurin Amber Frey. Amber Frey ist Mutter einer kleinen Tochter und alleinerziehend. Und am 29.12., also 5 Tage nach dem Verschwinden von Lacey, kommt ihr bester Freund zu ihr mit einem Zeitungsartikel. In diesem Zeitungsartikel wird von einer verschwundenen schwangeren Frau berichtet und ihrem Ehemann Scott Peterson. Und dreimal dürft ihr raten, mit wem Amber Frey zusammen ist.
Boah, Ekeltyp.
Das heißt, er hat eine andere Perle mit einem anderen Kind, okay.
Es ist nicht sein Kind.
Aber ja, die Perle hat er.
Der hat eine andere Freundin und eine Freundin und die hat halt ein Kind, ne?
Genau, die haben sich am 20.11.2002 kennengelernt. Der beste Freund von Amber hat die beiden verkuppelt.
Ach, aber das ist vorher. Trotzdem eine ganze Ecke weit weg. Wie kam das zustande? Weiß man das?
Ja, das ist muss wohl irgendwie auf einem. Ach, warte mal, dieser Scott, der war. Lacey war übrigens Aushilfslehrerin, falls das jemand interessiert. Und Scott war Manager eines internationalen Düngemittelherstellers. Und da war wohl irgendwie so ein Treffen oder was, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein geschäftliches Treffen, wo die sich da kennengelernt haben. Und ihr bester Freund hat sie aber quasi dann mit ihm verkuppelt. Der wusste natürlich nicht, dass der verheiratet ist und eine schwangere Frau hat. Aber als er diesen Zeitungsartikel gelesen hat, war er sich ziemlich sicher, weil er ja auch wusste, dass Scott aus Modesto kommt, dass es der Scott Patterson ist.
Das wäre jetzt auch wahrscheinlich sonst ein bisschen zu weit hergeholt, dass das nicht wäre. Ne?
Nee, und selbst wenn nicht, also sie musste jetzt auf jeden Fall irgendwie handeln und rausfinden, ob ihr Freund dieser Mann ist, der da seine schwangere Ehefrau sucht, ne?
Ja. Hat sie ihn denn einfach selber zur Rede gestellt, oder?
Nein, sie hat direkt die Polizei in Modesto angerufen.
Ah, clever.
Okay, gute Frau. Ja. Aber eben eine Frage. Die Frau wohnt in Fresno. Wo war der Scott nochmal angeln?
In Berkeley.
Das ist nicht so, ist das eine andere, ist das ein Gegensatz? Ich weiß das jetzt nicht.
Ja, das sind unterschiedliche Richtungen. Also da war er nicht.
Alles klar.
Er war definitiv in Berkeley.
Okay.
So. Und der Hammer ist, kann man sich denken, Scott hat Amber natürlich gesagt, dass er nicht verheiratet sei und auch keine Kinder habe.
Ja,
also dieser Frau kann man halt keinen Vorwurf machen, die wusste es nicht besser. Und ich finde, sie hat ganz richtig gehandelt, indem sie eben direkt die Polizei Modesto informiert hat. Die Ermittler fahren auch direkt zu Amber hin und sie zeigt ihnen Briefe und Geschenke, die sie von Scott bekommen hat und auch Fotos der beiden auf einer Weihnachtsfeier. Mhm. Und auf diesen Fotos ist eindeutig zu sehen, dass es sich da um ein Liebespaar handelt. Also es, die stehen da nicht nur nebeneinander, sondern sind eng umschlungen. Mhm. Definitiv ist das eine Liebesbeziehung und keine Freundschaft. Und damit ist bestätigt, es ist der Scott Patterson.
Okay. So, fieser Typ. Fieser Typ. Mhm.
Ja, es wird noch ein bisschen fieser. Anfang Dezember 2002 gab es ein Gespräch zwischen Scott und Amber. Amber war aufgefallen, dass Scott sehr traurig war. Und dann hat sie ihn gefragt, was denn los sei. Und er sagte, ja, er hätte sie angelogen. Er sei doch schon mal verheiratet gewesen.
Gewesen?
Aha. Gewesen, ja.
Was ist die nächste Lüge?
Pass auf.
Er will, ach, die Wahrheit erzählen, lügt wieder. Was ist das?
Ja, der ist richtig hart, was das angeht. Aber es wird noch viel geiler. Er sagt ihr nämlich unter Tränen, dass es das erste Weihnachten ohne seine Frau ist.
Arschloch. Entschuldigung, wow. Habe ich nicht gesagt. Boah, das, ja. Das heißt, er kündigt das vorher schon an, dass sie nicht da sein wird. Reicht ja. Mir jetzt schon.
Ja.
Das, boah, sorry. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob wir nachher piepen können. Aber
tatsächlich, sie verschwindet vor dem Heiligen Abend, ne, wo die Familie sich treffen will.
Ja, und das Gespräch war ja 2 Wochen vor Lacys Verschwinden und da wusste er schon, dass es sein erstes Weihnachten ohne seine Frau sein wird.
Ja, voll traurig. Oh.
Heftig, ne? Ja. Amber stimmt dann aber zu, dass die Polizei die Telefonate zwischen ihr und Scott aufzeichnet. Und Liane, jetzt musst du noch mal ganz stark sein, weil du weißt, ja. Ich kann nicht so gut bearbeiten. Also halte dich jetzt bitte ein bisschen zurück.
Okay, okay.
Am 31.12.2002, das ist ja Silvester, ruft Scott Amber an und sagt ihr, dass er in Paris sei und ein tolles Feuerwerk hier ist. Und wie gesagt, er weiß ja noch nicht, dass Amber weiß, was los ist, ne?
Mhm.
Und wie schön es doch wäre, wenn sie auch dabei wäre. Ja, tatsächlich ist er aber nicht in Paris, sondern er ist in Modesto. Und er ist gerade auf einer Mahnwache für Lacey und Connor.
Mm.
Als er Amber anruft.
Mm.
Die Ermittler wissen ja, dass er da ist. Amber weiß auch, dass Scott da ist, aber er hat echt, ja. Also
er weiß nicht, dass sie es weiß, so, ne? Ja.
Genau.
Aber die Polizei zeichnet ja auch auf, ne?
Genau, die zeichnen das auf. Da kommen auch mehrere Stunden zusammen. Der ruft die immer wieder an, aber er sagt halt nichts, wo man irgendwie, ja, er lügt die ganze Zeit. Er lügt wirklich die ganze Zeit. Aber er sagt nichts, wo man sagen kann, ah, alles klar, jetzt haben wir dich.
Ah,
macht doof. Er nicht. Total.
Ja, der ist aber echt so ein bisschen clever. Aber merkt halt nicht, dass man ihn jetzt so langsam, dass man ihm auf die Schliche kommt. Ne?
Genau, aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Der hat sich übrigens bei dieser Mahnwache total zurückgehalten. Mhm. Also es waren überwiegend ihre Eltern, die da gesprochen haben. Also ihre Mutter, der Stiefvater, ihr leiblicher Vater, die Geschwister. Es sind unheimlich viele Menschen zu dieser Mahnwache gekommen. Alle hatten Kerzen in der Hand. Und es war eine ganz bedrückende Stimmung, klar. Mhm. Und er stellt sich an den Rand und telefoniert und sagt, er wäre in Paris und würde sich das tolle Feuerwerk angucken. Und hier seien ja so viele Menschen. Also das fand ich schon echt bitter.
Also es juckt ihn scheinbar überhaupt gar nicht, was mit seiner Frau ist.
Oder,
ne? Also ich weiß, dass Trauer echt viele Gesichter hat, ne? Aber das ist absolut bestimmt keins davon.
Nee.
Das glaube ich auch. Ich habe das auch schon erlebt, dass jemand, der getrauert hat, in den ersten Wochen komisch ruhig war. Mhm. Wo man gedacht hat, der muss doch jetzt schreien und weinen. Und das kam dann aber erst Wochen später.
Mhm.
Aber nur weil jemand trauert, lügt der nicht. Also das ist totaler Quatsch. Der weiß ganz genau, was er da tut.
Ja, der ist einfach ein Fuchs, ganz ehrlich.
Ja, und jetzt passiert aber was ziemlich blöd ist. Ein Boulevardmagazin hat rausbekommen, dass es diese Fotos von Amber und Scott gibt und die möchten die veröffentlichen. Und zwar schon am nächsten Tag.
Wo haben die denn her?
Ja, Das weiß ich leider nicht. Also vielleicht war es ein Leck bei der Polizei. Möglicherweise.
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, die haben diese Fotos und die werden die am nächsten Tag veröffentlichen. Und das gefährdet natürlich diese gesamte Operation, sprich dann weiß Gott Bescheid. Und die Eltern von Lacey dann ja auch. Deshalb macht die Polizei sich auf den Weg zu den Eltern und bereiten sie schon mal drauf vor. Also sagen, okay, passt auf, das und das ist der Ermittlungsstand. Die zeigen denen die Fotos von Scott und Amber. Und die Eltern von Lacey haben die ganze Zeit gesagt, Scott war das nicht. Der kann sowas nicht tun und die beiden waren ein Team und es gibt keinen Grund dafür. Aber das Erste, was die Mutter sagt, als er die Fotos sieht, aber warum musste er sie töten?
Oh.
What?
Ja, das ist, geht man doch dann von aus, oder
ja,
nicht?
Ja, dann schon.
Weil
ja,
die werden ja dann die werden ja die komplette Geschichte dann, ich sag mal, dargelegt haben, so stelle ich es mir vor, und dann...
Ja, die wussten dann absolut Bescheid, weil, wie gesagt, die Ermittler wollten nicht, dass sie das am nächsten Tag aus der Boulevardpresse erfahren.
Ja, das finde ich aber auch besser so.
Na?
Ja.
Aber heftig, sehr, sehr heftig, ey.
Ja, wir sind leider noch nicht fertig, Nöse, du musst noch stark bleiben.
Kein Problem, ich bin heiß.
Ja, es kommt auch wirklich noch ein... noch sehr unschöne Dinge. Am 24.01.2003, also da ist ja knapp 4 Wochen verschwunden, ne? Gibt Amber Frey dann ein Statement, also ja, eine Pressekonferenz ab, und sie sagt im Nachhinein, sie hatte Angst, dass sie da wirklich kollabiert, sie hat kaum Luft gekriegt. Sie war so aufgeregt und sie tat einem einfach nur leid. Also sie sagt halt, ja, wir waren ein Liebespaar. Ich wusste nicht, dass er verheiratet war. Und ich hoffe, Lacey kommt gesund wieder zurück. Und also wirklich.
Ja, die Frau tut mir auch hart leid.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Fall, meinen ersten Fall, Chris Watts, der hat doch seine Frau und seine Kinder getötet, ja. Seine schwangere Frau. Und der hatte ja auch eine Affäre, die Nicole Kessinger, wo ja bis heute nicht so ganz klar ist, ob die was damit zu tun hatte oder nicht. Sie ist jedenfalls nicht verurteilt worden, aber es gibt immer noch ein paar Leute, die meinen, sie hatte damit was zu tun. Die hat, die ist in der Öffentlichkeit nicht so gut weggekommen. Da waren alle irgendwie sicher, die hat was damit zu tun. Bei Amber Frey war das anders.
Mhm. Ja, die wirkt jetzt ja auch aus der Erzählung jetzt überhaupt nicht so.
Nee.
Und sofort die Polizei gerufen, sofort eingewilligt, ja. Die Polizei darf mithören. Also die hat sich ja komplett ausgezogen sozusagen.
Ja, absolut. Ja. Und Nicole Kessinger hat damals eben gewusst, dass Scott 2 Kinder hat. Sie hat gewusst, dass Shannon wieder schwanger war. Mhm. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wann das mit Chris Watts war. Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass Nicole Kessinger sich Amber Frey so ein bisschen als Vorbild genommen haben soll, dass es bei ihr halt auch so dann läuft, ne? Dass sie dann die Affäre ist, die ja nichts dafür kann.
Okay.
Ja, das kommt, glaube ich, zeitlich sogar hin.
Also das kann Fälle, auch sein.
Ja, die Fälle ähneln sich auch wirklich extrem. So, also diese Pressekonferenz von Amber, damit weiß Scott jetzt natürlich auch Bescheid. Das mit dem Einbruch klärt sich jetzt dann auch auf, was da wirklich passiert ist. Die Polizei nimmt nämlich die Einbrecher fest. Und die sagen, nee, also wir sind am 24.12. nicht da eingebrochen, sondern am 26.12. Ja. Schade Schokolade, ne? Die haben auch ein Alibi, das passt auch alles. Und die sagen, ja, wir sind da eingebrochen, aber wir haben dieser Frau nichts getan. Und mittlerweile ist auch klar, dass unter diesen Gewaltverbrechern und Sexualstraftätern in Modesto kein Tatverdächtiger ist, der damit was zu tun haben könnte. Das heißt, die Polizei konzentriert sich jetzt wieder ausschließlich auf Scott Pattersons Alibi.
Das Ding ist halt, der hat das größte Motiv, ne?
Ja, absolut. Das sehen die natürlich auch so. Du musst halt trotzdem natürlich in alle Richtungen ermitteln, weil nur weil was so aussieht, heißt es nicht, dass es so ist.
Ja, klar.
Ja, einfach, ne? Absolut. Und sie erwirken einen Durchsuchungsbeschluss für den Lagerraum von Scott Pattersson, wo er ja unter anderem eben auch sein Boot stehen hat. Das ist aber kein richtiger Lagerraum. Also das ist irgendwie so ein Gemisch aus Büro, Schuppen, Bootshaus. Also das ist ganz komisch irgendwie. Da finden sie auch sein Boot. Und in diesem Boot liegt ein selbstgemachter Betonanker. Mhm. Ohne Seil. Das machen Hobbyangler wohl häufiger, dass sie dann Zement einfach in so einen Eimer gießen. Dann kommt da so ein Stahlhaken rein. Dann lassen die das austrocknen. Und dann kannst du da halt ein Seil dran machen, hast einen Anker.
Das ist praktisch.
Ja?
Ja, kostet aber ja nicht so viel. Ne?
Nee, ja. Eben. Ja, ja. Ja? Und was den Ermittlern aber gleich auffällt, also dieser Anker liegt im Boot. Ohne Seil. Wenn ich mir die Mühe mache, selber einen Anker zu gießen, dann benutze ich den doch auch.
Normal schon, ja.
Ja, so. Dann finden sie im Boot eine Zange und in dieser Zange finden sie ein Haar. Und das Labor bestätigt später, dass dieses Haar von Lacey Patterson ist.
Boah, war ja klar jetzt. Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen sauer.
Ja, es ist. Ja, aber das Ding ist, es könnte auch alles anders gewesen sein. Sage ich später noch was zu. So, sie finden Rückstände von Zementpulver und sie sehen, dass er mindestens 4 von diesen Zementankern hergestellt haben muss.
Aber du hast doch nur ein Boot.
Der hat nur ein.
Ja, ja. Moment, aber ne, ich sag mal hier, wir sind also italienische Schuhe.
Ja, da gehen sie zumindest von aus.
Haben die den Grund des Sees da untersucht?
Kann ich jetzt noch nicht zu sagen, Lösi.
Okay, ich bin zu schnell, entschuldige
bitte. Ja, alles gut. Also mindestens 4 Zementabdrücke, die darauf hinweisen, dass eben da so. Also es müssen wenigstens 3 Zementanker fehlen, wenn nicht sogar 4. Ja, jetzt gehen sie dazu über und suchen die Bucht von San Francisco ab. Flüsse und Seen werden abgesucht, aber sie finden nichts. Oh. Ja. Ende Januar 2003 macht Scott sich dann dran und verkauft erstmal Lacys Auto. Und er holt Angebote ein für den Hausverkauf. Man sollte meinen, er hat anderes zu tun. Ich meine, seine Frau
ist schon weg. Ich habe nichts anderes zu tun, als mein Haus zu verkaufen.
Ja. Und ihr Auto. Ja, und ja. Mein Kind ist auch weg. Ist alles gar kein Problem.
Blöder Penner.
Ja. So, und jetzt sind wir im April 2003, am 13. April. Da wird die Leiche eines männlichen Säuglings an der San Francisco Bay angespült.
Oh nein.
Ja. Und einen Tag später wird 1 Kilometer davon entfernt die Leiche wahrscheinlich einer Frau angespült. Die Leiche ist aber in so einem schlechten Zustand, dass sie eigentlich nicht mehr als Mensch zu erkennen ist.
Okay. Aufgrund von natürlichen Gegebenheiten oder wurde sie so zugerichtet?
Kommen wir jetzt zu. Ich habe hier nämlich den Autopsiebericht für euch.
Holy shit.
Also, der Säugling. Ein männlicher Säugling. Da gibt es jetzt auch schon wieder 2 Varianten. Entweder war die Nabelschnur noch dran oder sie war nicht dran. Der Autopsiebericht ist geleakt worden, sozusagen in Teilen. Der war wohl für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Deshalb müssen wir das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber eigentlich ist es, finde ich, jetzt erstmal uninteressant, ob die Nabelschnur noch dran war oder nicht. Ich glaube eher, dass sie nicht dran war, weil später in dem offiziellen Autopsiebericht steht dann, dass sowohl die Plazenta als auch die Nabelschnur nicht gefunden werden konnte. So, dieser Säugling hat ein Nylon-Tape, so eine Nylon-Schnur um den Hals gewickelt. Und seine rechte Seite ist verstümmelt.
Nylonschnur im Sinne von Angelschnur?
Ja, nee, das war so eine dickere Nylonschnur.
Also
nee,
wie
keine Angelschnur.
Ähnlich wie so ein dicker Schnürsenkel dann?
Wisst ihr, wie das aussah auf dem Foto? Wenn man Paketband so zusammen rollt,
so.
Sage ich mal.
Okay. Ja.
Ach, wie so eine Art Sackschnur, so Jute-Schnur, oder was ist das da?
Ja, irgendwie so sah das aus.
Krass.
Es kann aber gut sein, dass das, dass das quasi da im Wasser getrieben ist und sich dann um den Hals geschlungen hat. Das könnte halt auch sein. Das weiß man nicht, ne? So. Connors Leiche war, wie gesagt, an der rechten Seite verstümmelt. Plazenta und Nabelschnur wurden nicht gefunden. Jedenfalls nicht mit der Leiche zusammen. Wie gesagt, das ist alles nur in Auszügen. Das ist so ein bisschen schwierig gewesen. Ich weiß nicht, warum der nicht veröffentlicht wurde, weil eigentlich veröffentlichen die ja alles. Aber das Wichtigste für uns konnte ich aber schon rausziehen.
Also es ist klar, das ist Connor.
Es ist genau. Also die machen DNA-Abgleich und so ist definitiv Lacey und Connor. Definitiv. Connors Körper ist kaum zersetzt, hatte ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht.
Nee, du hast gesagt, die rechte Seite ist verstümmelt.
Ja, die rechte Seite ist verstümmelt, aber die Haut und alles ist kaum zersetzt. Im Gegensatz zu Lacey, die ja als menschlicher Körper kaum noch zu erkennen ist, weil ihr fehlt ihr Kopf, die Arme, die größten Teile der Beine sind weg, alle inneren Organe sind weg. Außer die Gebärmutter.
Puh. Ja. Okay. Aber
Das heißt, der Scott muss das Kind dem Körper entnommen haben.
Nee, würde ich nicht sagen.
Nein, man geht eher davon aus, ist es so, dass man eher davon ausgeht, dass dadurch, dass sich die Leiche von Lacey zersetzt hat, dass Connor dann quasi aus dem Bauch
gepresst wurde. Durch den Druck, der da entsteht, oder was?
Durch die Fäulnis? Es war keine vaginale Geburt. Aber irgendwas muss... Also der Bauch scheint sich so zersetzt zu haben, dass der ja geöffnet wurde. Sie hatte ja auch keine inneren Organe mehr. Es war ja alles ausgespült.
Holy moly. Aber das, also jetzt nur in meiner Theorie, ne? Ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen. Für mich hört es sich so an, als hätte der auf sie eingestochen, weil das Baby auch an einer Seite verstümmelt war. Wenn du so weit bist in der Schwangerschaft, kommst du nicht an jede Seite vom Baby ran. Dann
wenn,
dadurch,
wenn
dass
der Körper dann eine Verletzung hat, ne?
Ja, richtig.
Also Fakt ist, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann sie gestorben ist. Man weiß nicht, wie sie gestorben ist. Man weiß nicht, wann Connor gestorben ist. Das Einzige, was man bei Lacey sehen konnte, sie hatte zwei Rippenbrüche. Aber du kannst im Nachgang nicht feststellen, wie sie zu Tode gekommen ist. Und man weiß auch nicht, wann Connor gestorben ist. Das weiß man halt einfach nicht. Also man geht davon aus, wie gesagt, es war keine vaginale Geburt. Sprich, er muss so irgendwie aus dem Bauch dann wahrscheinlich durch die Zersetzung gekommen sein, was ja auch dafür spricht, dass die relativ zeitnah angespült wurden.
Mhm.
Ich sagte ja gerade, die Arme und die Beine fehlten. Da möchte ich gerade noch mal auf die Zementanker oder auf die Betonanker zu sprechen kommen. Man geht nämlich davon aus, dass er sie an diesen Ankern festgemacht hat und durch diese Strömung
ist der Körper abgerissen.
Ja.
Zerteilt quasi.
Alter, ist das widerlich.
Ja, es tut mir leid.
Ohne Witz, der bringt seine Frau und sein Kind, also sein ungeborenes Kind, um, weil er eine andere Perle einen Monat vorher kennenlernt, die er kaum kennt.
Was, die auch ein Kind hat. Die auch.
Ja, aber was ist das für ein Mensch?
Tja.
Das ist kein Mensch.
Holy moly.
Aber vielleicht war er das gar nicht.
Meinst du?
Wer hätte sonst
ein Motiv dafür, die Frau umzubringen?
Sag ich dir gleich, wer da noch Motiv für hatte. Man hat ja diese restlichen Teile von Lacey nie gefunden und man hat auch diese Zementanker nicht gefunden. Das ist nur eine Theorie. Die Anklage ist auch davon ausgegangen, dass er mit dieser Zange die benutzt hat, um sie an diese Anker festzumachen und dass dadurch ein Haar in diese Zange gekommen ist.
Okay.
Es könnte aber auch einfach gewesen sein, weil Lacey angeblich in diesem Lagerraum war. Es gibt halt Leute, die sagen, sie wusste von dem Lagerraum und dem Boot, und es gibt Leute, die sagen, sie wusste nichts davon. Es gibt Leute, die sagen, Scott hat ihr gesagt, dass er eine Affäre hat und sie hätte das total locker aufgenommen. Ihre besten Freundinnen sagen aber, das hätte sie uns gesagt. Das wusste sie nicht. Und ich glaube auch nicht, dass eine Frau, die kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht, wo der Mann ankommt und sagt, ja, ne, ich gehe da mal hier woanders schnackseln, ne, dass die sagt, ja klar, mach doch.
Viel ne? Spaß, ich bin eh gerade ein Wal.
Aber ich sag mal so, ja, also wenn sie schwanger ist, um ihr Kind nicht zu gefährden, versucht sie vielleicht in dem Moment dann auch ein bisschen die Aufregung zu unterdrücken, ne? Ach, was soll sie denn sonst machen? Sie gefällt ja sich und ihr Kind.
Ja, aber du sagst trotzdem nicht, klar, das ist total in Ordnung für mich.
Nein, das absolut nicht, absolut nicht. Aber sie wird wahrscheinlich nicht einen riesen Fass aufmachen vielleicht. Ne?
Aber das ist halt das, was ich sage in diesem Fall. Es gibt halt zu viele Aussagen, die sich widersprechen. Mhm. Ja, es passt alles irgendwie nicht zusammen. Natürlich. Alles, also wirklich auch, ich habe gedacht, der ist das. Und ich glaube auch immer noch, dass er das ist. Ich glaube aber auch, dass der Prozess, der später folgt, nicht ganz fair abgelaufen ist.
Ja, obwohl ich sagen muss, ich sehe, nur jetzt, um dann die Theorie zu unterstützen, dass er es vielleicht nicht gewesen ist, ich sehe nicht das Motiv, sie zu töten, nur weil er eine andere hat, mit der er rumknüttern kann. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich jemanden umbringe.
Ja, allerdings wird als Motiv später genommen, dass er doch kein Vater werden wollte. Er wollte wieder Single sein und es soll wohl auch finanzielle Probleme gegeben haben.
Ah, dann hätte er keinen Unterhalt zahlen müssen.
Korrekt. Man hätte ja auch bei Chris Watts sagen können, ja, der hätte sich doch einfach trennen können. Wo ist das Problem? Aber auch der hatte finanzielle Probleme und der konnte keinen Unterhalt für drei Kinder bezahlen. Mhm. Und ähnlich wird das bei Scott auch gewesen sein.
Okay.
So.
Oh Mann, ey.
Ja, ist ein heftiger Fall, ich weiß. Aber Jana ist schuld. Jana hat sich den gewünscht.
Ja, alles gut. Danke, Jana, für so einen guten Fall.
Ja. Jana Banana war das, glaube ich. Genau, also er verkauft das Auto, er setzt sich für den Hausverkauf ein. Genau, dann sind die Leichen gefunden. So, und die Polizei möchte Scott jetzt natürlich überführen. Sie glauben nämlich, sie haben genug Indizien, um ihn verhaften zu können. Uh-huh. Sie verfolgen sein Handysignal und sie finden ihn auf einer Autobahn in Kalifornien, wo er sehr schnell unterwegs war. Und die Polizei schafft es aber, ihn anzuhalten und ihn zu verhaften. Uh-huh. Die Polizei durchsucht das Auto und sie finden im Auto 3 Handys, den Führerschein seines Bruders, $15.000 in bar, eine Campingausrüstung und eine Tauchausrüstung. Und er war vorher dunkelhaarig und er hat sich die Haare jetzt hell gefärbt, trägt einen Ziegenbart und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich auf der Flucht war.
Und er wollte so aussehen dann im Prinzip wie sein Bruder?
Das war seine Idee.
Mhm. Okay, blöde Idee.
Blöde Idee, zumal, wie gesagt, die Polizei geht ja davon aus, dass er flüchten wollte. Er sagt aber, er ist von der Presse so massiv unter Druck gesetzt worden, dass er sich zu Hause nicht mehr aufhalten konnte und sich deshalb ins Auto verkrochen hat und da gelebt hat. Er hätte ja aber auch einfach zu seinen Eltern gehen können. Also,
aber wieso macht man so eine Typveränderung?
Mhm. Ja,
wieso hat man den Führerschein seines Bruders? Und wieso habe ich eine Taucherausrüstung? Wenn doch vorher vermutet wird, die Frau wurde irgendwo am Grund von einem See oder von des Meeres irgendwie festgekettet oder festgeankert.
Ja, das also, konnte er auch nicht plausibel erklären.
Ja, das sind so Dinge, die ich mich frage, wo er vielleicht nicht genau überlegt hat, was er da sagt.
Ja, ist auch so. Also wie gesagt, manche Dinge scheinen irgendwie sehr durchdacht von ihm und andere Dinge sind einfach nur dumm. Ist ein komischer Mensch. Das kann man glaube ich. Und diese Lügerei, die finde ich einfach, das ist so anstrengend. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Lacey das nicht wusste, dass der so viel lügt. Also,
ja, weil sie den auch schon so lange halt kannte, ne?
Ja, die haben sich auf dem College kennengelernt.
Mhm.
Also sie kannten sich richtig lange.
Komisch.
Ja. Na gut, er hat vielleicht mit der Frau, die er da neu kennengelernt hat, die Amber, frischen Wind bekommen, ne? Hat er vielleicht gebraucht, aber ist das ein Grund, seiner Frau sowas anzutun?
Also, nee. Nein, auf gar keinen Fall.
Hätte man vielleicht warten können, bis das Kind geboren ist, damit die Frau in der Schwangerschaft kein Risiko gemacht hat, danach einen klaren Schnitt gemacht und fertig ist. Oh, klarer Schnitt, ha.
Ja.
Schwierig.
Dum.
Er hätte dann einfach sauber machen können, ne?
Ja, also er soll aber vorher auch schon eine Affäre gehabt haben. Die Frage ist, wollte er mit dieser Amber wirklich fest zusammen sein oder war das einfach nur ein Abenteuer? Für ein Abenteuer muss ich meine Ehe nicht aufgeben. Das ist Quatsch. Also, es gibt ganz, ganz viele, eben, die das machen, die fremd gehen, aber das wirklich auf den sexuellen Bereich beschränken. Die haben maximal, finden die ihr Gegenüber sympathisch, attraktiv, das war's auch. Ja. Dafür muss ich mich nicht scheiden lassen.
Ja, das stimmt.
Schon gar keinen Menschen töten.
Genau. Wenn ich hingegen eine andere feste Beziehung haben möchte, dann muss ich natürlich schon gucken, dass ich meinen Partner irgendwie entweder mich trenne oder nein, nicht oder. Natürlich kannst du deinen Partner nicht loswerden, also du musst dich dann trennen.
Entweder trenne ich mich offen und mach da eine klare Nummer raus oder ich gehe einfach. Dann weiß mein Partner vielleicht nicht, wo ich bin oder ich lege einen Zettel und so, tschüss, ich bin weg.
Ja.
Und weiß ich, es klingt zwar jetzt scheiße, aber wäre alle Male besser gewesen als eine Frau, ja.
Ja, ich glaube, da hat das liebe Geld dann wieder so ein bisschen mit reingespielt, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall, die Polizei bringt Scott in das Gefängnis von Modesto und auf dem Weg dahin fragen sie ihn, ob, gar nicht wahr, stopp. Auf dem Weg dahin fragt Scott die Polizisten erstmal, ob sie die Leichen gefunden hätten. So. Mhm. Die Polizei bestätigt ihm das und er schnieft nur kurz, also einmal so.
Okay.
Das war's, keine weitere Reaktion.
Das ist schon eine krasse schauspielerische Leistung.
So. Auf dem Weg zum Gefängnis wollen die Beamten was zu essen holen und sie fragen ihn, ob er auch was essen möchte. Und er fragt, was es denn geben würde und der Polizist sagt, ja, da hinten ist ein Burgerladen, ich würde uns einen Burger holen. Und dann sagt er, ja, er hätte gern einen Double Cheeseburger, eine kleine Pommes und einen Vanilleshake.
Lecker.
Ist muss man lecker. Sich mal überlegen, der hat vor 3 Minuten gehört, dass seine Frau und sein Sohn tot sind. Also ich meine, ich kann auch zu jeder Gelegenheit essen, aber selbst mir würde da das vergehen. Also selbst ich würde in der Situation nicht essen können. Das heißt was, ich kann immer essen.
Also welcome, ich auch.
Ich kenne das.
Ja, aber dann einen Double Cheeseburger, kleine Pommes und Vanilleshake zu bestellen, ist schon ein bisschen heftig.
Ja, scheint immer richtig, richtig zu gehen.
Ja, total.
Aber Kerl, ey.
Das Medieninteresse ist übrigens mega, als er an diesem Gefängnis angekommen ist. Es war voll von Journalisten, es waren Teile der Bevölkerung da, die geschrien haben, Mörder, Mörder, Mörder. Also das war der meistgehassteste Mann in Amerika zu dem Zeitpunkt.
Kann ich mir vorstellen.
Kannten ja, die Trump ich. Noch nicht. Ja. Und Scott wird dann auch angeklagt, und zwar wegen zweifachen Mordes. Und die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.
Ja.
Scott engagiert einen medienerfahrenen Anwalt, nämlich den Anwalt, der unter anderem auch Michael Jackson in seinem Missbrauchsverfahren verteidigt hat.
Mhm. Wow. Wo hat er das Geld her?
Dafür. Eltern.
Ach nee, warte, der hat doch ja das Auto und das Haus verkauft, Entschuldigung.
Nein, das wollte er verkaufen.
Ach so, aber das klang jetzt so.
Ich weiß nicht, ob es dazu gekommen ist zum Verkauf, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber er hat es zumindest mal anvisiert.
Okay. Er hätte auf jeden Fall schon mal 15.000 Euro im Bar ja dabei.
Stimmt.
So. Eine Anzahlung wäre mit Sicherheit drin gewesen.
Ja. So, und dieser Anwalt ist natürlich sehr gewieft. Und das Erste, was er natürlich sagt, die Polizei hat nicht gründlich genug ermittelt. Ich glaube, das sagt jeder Anwalt erstmal, ne?
Ja, logisch.
So, aber dieser Anwalt gibt quasi 2 Punkte zu bedenken, warum es sein könnte, dass Scott Patterson nicht der Mörder ist von Lacey. Wir fangen an. Punkt 1. Der Anwalt stößt auf eine satanische Gruppe, gegen die in Modesto ermittelt wurde. Diese Frau hat in der Nachbarschaft der Pattersons gewohnt und wurde dort entführt. Sie wurde von den Satanisten vergewaltigt. Die sollen ein Ritual an ihr durchgeführt haben und sie sollen ihr gesagt haben, sie würde Weihnachten von einem Mord in der Zeitung lesen.
Mhm. Merkwürdig.
Ja. Finde ich aber jetzt nicht so glaubwürdig von Anfang an irgendwie.
Könnte. Weil
Weihnachten war es ja noch nicht klar, dass es ein Mord ist. Die war Weihnachten nur entführt.
Ja, man weiß ja keiner, ob die Weihnachten noch nicht schon tot war, ne?
Ja, die also, wusste...
Ist ja nicht klar, wenn keiner weiß, wie die gestorben ist.
Ja, aber ich meine ja nur, in der Zeitung stand da ja noch nichts von Tod.
Ja, die konnten ja jetzt nicht davon... die konnten ja nicht wissen, wann die Leichen gefunden werden letztlich. Also... aber wir haben zumindest schon mal einen örtlichen und einen zeitlichen Zusammenhang.
Das stimmt.
Weil man geht davon aus, dass sie am 24.12. ums Leben gekommen ist. Da muss man einfach von ausgehen. Mhm. Aber auch da gibt es leider Zeugen, die sie gesehen haben. Entschuldigung, Nösigak. Auch da gibt es leider Zeugen, die sagen, sie haben sie auch am 26. noch gesehen. Das kann halt einfach nicht sein.
Ja, ja, klar.
Also was ich mich frage ist, manche Leute sagen, sie kannten diesen Lagerraum und diesen Stellplatz fürs Boot etc. Und sie wäre da gewesen, aber warum ist sie da gewesen, wenn er es nicht gewesen ist etc. etc. Also sind ganz komische Dinge noch, die offen stehen.
Aber das war vor ihrem Verschwinden. Da soll sie, das hat da jemand berichtet, der da auch irgendwie ein Boot hat oder was, sie soll wohl in dem Lagerraum gewesen sein, um die Toilette dort zu benutzen.
Aha.
Ja. So, und ja, der zweite Punkt ist, es gibt einen ungelösten Fall in Modesto, der dem von Lacey Patterson sehr ähnelt, nämlich der von Madeleine Hernandez. Okay. Madeleine ist 6 Monate vor Lacey verschwunden. Sie wurde auch ohne Hände, Füße und Kopf gefunden. Und sie war ebenfalls im 9. Monat schwanger und sie wurde am gleichen Ort angespült wie Lacey und Connor.
Am gleichen?
Am gleichen Ort.
Auch so zersetzt?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Fakt ist, ihr fehlten Hände, Füße und Kopf.
Okay, allgemein im gleichen körperlichen Zustand.
Genau, wie der Verwesungsgrad war, weiß ich jetzt nicht, aber das, also im Prinzip ist da das Gleiche passiert wie mit Lacey.
Hat man da denn auch das Kind gefunden?
Ich konnte zu dem Fall leider weiter gar nichts finden.
Okay. Aber krass.
Ja,
ein halbes Jahr ist jetzt auch nicht so viel Zeit dazwischen. Ne?
Eben.
Und warte, sie wurde vorher gefunden oder danach? Vorher, ne?
Die ist vorher gefunden worden.
Ja, es gibt auch Menschen, die müssen erstmal üben. Eine Tat üben.
Ja.
Ne, nicht aber, schön, aber wahr.
Stimmt, vielleicht hat er das schon mal gemacht.
Vielleicht hat er geübt.
Ja, aber wer würde so ein Risiko auf sich nehmen?
Ja,
und da musst du auch keine Schwangere für töten. Da kannst du irgendwen für töten. Also da irgendwie, ich weiß nicht, das glaube ich nicht.
Ja, vielleicht hatte der ja schon mal so eine Affäre gehabt. Der sucht sich ja vielleicht momentan solche Leute. Wer hat er da so einen Kick für?
Ich finde den auch irgendwie gerade, den Gedanken, ganz sinnig.
Ja, klar, ja, könnte, ja.
Ich meine, was ich jetzt nochmal so überlege, der ist ja nach Hause gekommen, nach dem Angeltrip, angeblichen Angeltrip.
Ja.
Hat dann erstmal gegessen, erstmal runterkommen, sich danach sauber gemacht, etc., etc. Würde ja alles dazu passen. Ich versuche erstmal alles zu vernichten, ne? Alle Beweise, erstmal ein bisschen Zeit ins Land zu laufen zu lassen. Genau. Und dann rufe ich in Ruhe die Polizei an, kann nochmal in meinem Kopf zusammenspinnen, was ist hier gerade passiert oder was möchte ich der Polizei weiß machen, was passiert sein könnte.
Hat er ja nicht mal. Er hat ja seine Schwiegereltern angerufen.
Ach,
der Schwiegervater hat erst die Polizei gerufen, das war nicht er. Also um 17.15 Uhr hat er die Schwiegereltern informiert und um 17.45 Uhr hat der Stiefvater die Polizei informiert.
Okay, ja, okay. Dann hat er halt dem Schwiegervater das so erzählt, was da passiert sein soll. Aber er hat sich auf jeden Fall jede Menge Zeit gelassen.
Ja, definitiv.
Und warum hat er die Polizei nicht gerufen, verdammt nochmal?
Tja, gute Frage. Aber... Es kann auch sein, dass er unsicher war. Also, Story aus meinem Leben. Ich wohne ja sehr ebenerdig, genauer gesagt im Keller. Und wir haben so eine Glastür. Ich parre mich auch gerade schon wieder. Und es war abends, ich war alleine zu Hause und auf einmal ging draußen der Bewegungsmelder an und ich hörte Tritte, die nach unten kamen, diese Treppe runter. Und auf einmal stand da ein Mann vor der Tür.
Oh Gott. Aber es war nicht deiner?
Und es war nicht meiner. Der ist 20 Minuten vorher nämlich gegangen. So.
Oh.
Ja, ich habe mich, also wirklich war das erste Mal vor Angst gelähmt. Ich konnte nicht schreien, ich konnte mich nicht bewegen. Ich stand halt vor der Tür. Da ist so eine Folie, das heißt, der kann nicht reingucken, aber wir können rausgucken.
Mhm.
Und dann beugte der sich so zu dieser Tür runter. Und in dem Moment hat Zoe aber angeschlagen. Und dann guckte er so rein, also ich konnte das Gesicht dann auch erkennen und dann ist er weggelaufen. So. Und ich habe zuallererst meine Schwiegermutter angerufen und meinen Papa, der im Urlaub war, irgendwo auf irgendeiner Insel in Spanien oder so. Ich habe auch nicht die Polizei angerufen, weil ich nicht wusste, ob ich das tun soll oder nicht.
Also, oh, das ist aber gruselig, ey. Boah.
Ja, aber ich meine nur, also ich glaube, wenn mein Mann jetzt verschwindet, ich würde wahrscheinlich auch erstmal die Verwandtschaft anrufen, nicht direkt die Polizei. Glaube ich. Ich weiß nicht. Und dann meinten die, aber ich soll doch jetzt bitte mal die Polizei anrufen. Aber ich meine, objektiv gesehen ist ja nichts passiert. Da stand einer vor meiner Tür. Ne, ich dachte mir, die werden auch sagen, ja, gute Frau, das kann schon mal passieren. Ne?
Ja.
Aber nee, die waren echt entspannt. Die kamen super schnell. Ich glaube, die waren mit 4 oder mit 5 Leuten da. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und haben mich auch beruhigt und gesagt, nein, jederzeit immer anrufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ne? Also, Leute, wenn sowas ist, ruft die Polizei. Nicht so wie ich.
Er hat ja auch seinen Schwiegervater gefragt, ob die Frau da wäre, ne?
Ja.
Und die sagten natürlich, die ist nicht da.
Ja, also würde ich jetzt nicht so großen, dem würde ich jetzt nicht groß was beimessen, möchte ich sagen, ob er die Polizei jetzt gerufen hat oder nicht. Er hat auf jeden Fall jemanden informiert.
Ja, aber sehr spät.
Das, ja, also, sehr spät, aber
ist das, was ich meinte.
Ja, aber wie gesagt, auch mir musste man die Entscheidung abnehmen, die Polizei zu rufen. Da ist so eine gewisse Hemmung, weil dann ist ja was. Wisst ihr, wie ich das meine?
Also, aber du versuchst ihn schon hart in Schutz zu nehmen.
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war. Aber die Sachen, warum gesagt wird, dass er das war, da bin ich halt ein bisschen zurückhaltend.
Ja, das war ich also gerade das mit der anderen Schwangeren, da hat der Anwalt halt auch echt einen Fisch gefunden, so, ne?
Absolut. Boah. Aber ich bin da...
Das war jetzt kein Scherz, Nösi, das war mein Ernst.
Ich weiß.
Aber bis Nösi das gesagt hat, bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass er das auch gewesen sein könnte.
Also doch, ich habe schon von voll vielen Tätern jetzt gelesen, die üben einfach wirklich, ne? Die da quasi ihr Verbrechen perfektionieren. Das ist nicht sexy, aber wahr.
Ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Es könnte natürlich sein.
Schwierig.
Ja, ich bin gespannt, schwierig. Auf jeden Fall, ob er verurteilt wurde. Das interessiert mich jetzt noch hart.
Ja, ich mach weiter. So, also die Verteidigung will natürlich jetzt die Schwächen der Anklage herausarbeiten. Das ist ja klar, sie haben keine Tatwaffe, die haben keine Zeugen, die haben keine Beweise, nur Indizien, die haben ja nichts, ne? Die Staatsanwaltschaft ist sich aber ziemlich sicher, dass sie den Fall gewinnen wird und deshalb wird auch Anklage erhoben. Im Frühjahr 2004 beginnt dann die Geschworenenauswahl und das ist relativ schwierig, weil dieser Fall, hatte ich ja gesagt, eine riesige mediale Präsenz hatte. Mhm. Es hingen Werbeplakate, die waren wirklich überdimensional groß, mit einem Foto von Scott in der Stadt, wo drauf stand Mensch oder Monster. Das war von so einem Radiosender, also jeder wusste, wer dieser Mann war. Yeah. Und deshalb wird der Prozess dann ins 150 Kilometer entfernte San Mateo County verlegt. Allerdings kann ich euch sagen, auch da wussten die Bescheid, worum es ging. Also das
ist auch schwierig. Du findest da ja kaum noch einen, der nicht befangen ist, ne?
Genau, genau.
Und ich sage mal, 150 Kilometer sind jetzt auch nicht so weit, um die mediale Präsenz zu verheimlichen.
Habe ich auch gedacht, das ist eigentlich, also ich wohne von meinem damaligen Heimatort ziemlich genau 150 Kilometer entfernt und selbst ich lese noch die Tageszeitung von dort. Also, ja gut, aber so haben sie es halt gemacht. Am 1. Juni 2004, also genau 18 Monate nach dem Verschwinden, ist dann der Prozessbeginn. Und der dauert insgesamt 19 Wochen, 147 Zeugen werden gehört, bevor die Beweisführung dann geschlossen wird. Dieser Prozess ist wirklich Oberhammer. Also da kommen Sachen raus, die die Polizei vergeigt hat, da kommen Sachen raus, die Scott, was man da noch nicht wusste, Beweise, die nicht eindeutig sind. Also das ist wirklich nochmal echt ein Kapitel für sich. Ich fasse euch jetzt einfach mal die Theorie der Anklage zusammen. So. Mhm. Und zwar habe ich doch erzählt, auf dem Bett 2 kleine Blutstropfen gefunden und am Abend hatten die doch gesehen, dass Gott diesen Schnitt an einem. Genau. Ja. So. Also, die gehen von folgender Situation aus. Lacey hat an diesem Tag ein paar Diamantenohrringe getragen. Die hat sie wohl oft getragen und die fehlten im Schmuckkästchen aber.
Okay.
Scott hat sie dann auf das Bett geworfen und hat sie gewürgt. Mhm. Weil es wurde ja kein Blut von ihr gefunden. Also er muss sie erstickt oder erwürgt haben.
Mhm.
So. Beim Würgen hat er sich dann diese beiden Stiche zugezogen, nämlich an den Diamantohrringen, weil sie sich ja gewehrt hat.
Aber die sind so hart, das ist auch plausibel.
Ja, das könnte sein. Und das könnte auch, also hinten dieser Verschluss, wenn der so über den Finger drüber ratscht, kann der auch so eine, das war ja kein richtiger Cut oder so, mehr so.
So mini-wini.
Ja. Ja, also könnte schon von so einem Ohrring gewesen sein. Also,
sind ja so Stäbe, ne?
Ja, genau.
Na? Bei so viel Gewaltanwirkung, dann drückt sich das vielleicht den Daumen oder den Finger, dass du dann so eine Blutenstelle kriegst.
Ja, daher passt. Und das waren wirklich, also das waren, ja, das Stecknadelkopf groß stimmt wahrscheinlich gar nicht, es war wahrscheinlich noch kleiner. Es waren ganz, ganz mini, mini kleine Blutstropfen. So, beim Würgevorgang wird er wahrscheinlich sein eigenes Körpergewicht eingesetzt haben. Das würde erklären, warum sie zwei Rippen gebrochen hatte.
Ja, dann und auch diese Stelle im Bett, wo die so aussah, als hätte jemand gelegen.
Genau, korrekt. Dann hat er die Leiche wahrscheinlich in eine Decke oder in eine Plane, das weiß man nicht genau, hat sie auf seinen Truck geladen, ist mit ihr zum Lagerraum gefahren, hat die Leiche auf sein Boot gebracht, ist mit ihr aufs Meer gefahren, hat diese Betonanker an ihr festgemacht und hat sie ins Meer geschmissen.
Ja.
Ja, das Motiv hatte ich euch ja gerade schon mal angeteasert. Das war einmal die Affäre zu Emma Frey, finanzielle Probleme, die bevorstehende Vaterschaft und dass er doch lieber wieder Single sein wollte.
Kann ich mir jetzt auch vorstellen. Also irgendwie klingt es doch schlüssig so, ne?
Ja, also ich gehe auch stark davon aus, dass er das war. Nichtsdestotrotz ist im Prozess, einige Dinge sind nicht fair gelaufen und auch wenn er ein Mörder ist und wirklich grausame Dinge getan hat, steht ihm halt trotzdem ein fairer Prozess zu. Aber es wird nichts dran ändern. Auch das versteht er zwar nicht und er ist da auch heute noch hinterher, dass da dieser Prozess nochmal aufgenommen wird. Angeblich haben die neue Beweise, es soll Zeugen geben, die Lacey am Vormittag des 24.12. noch gesehen haben wollen, als Scott schon auf dem Weg nach Berkeley war. Sprich, dann kann er sie nicht getötet haben. Warum seine Verteidigung übrigens, dieser tolle Staranwalt da, ne? Der hat diese Zeugin aber nicht benannt.
Hä? Warum?
Ja, keine Ahnung. Und deshalb fühlt Scott Patterson sich halt nicht gut genug verteidigt, was ich auch verstehen kann. Vielleicht erhofft er sich dadurch, dass er dann vielleicht doch freigesprochen wird. So, ich keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass er das war. Und ich finde diese Vorstellung, dass er geübt hat, total interessant. Bin ich nicht drauf gekommen. Ich glaube, wir müssen öfter zusammen Podcast machen. Ich glaube, da kommt man eher noch mal auf andere Ideen irgendwie.
Ihr Brainstorming.
Ja, wirklich.
Wir hatten das mit unserem Gast vom letzten Mal ja auch so, dass wir sagten, okay, mit drei Mann, wenn man da diskutiert und überlegt, dann man verknüpft viel mehr Dinge, die der eine mit einbringt, die man vielleicht sonst zu zweit nicht hätte hervorgebracht, so, ne?
Ja, und alleine schon gar nicht. Also mega, total interessant.
Ja, stimmt. Für dich ist das jetzt das erste Mal, dass du direkt zwei Leute dabei hast, oder?
Das erste Mal, dass irgendjemand mir mal dazu was sagt. Total cool. Also ihr seid gerne öfter eingeladen. Mein Podcast-Fenster steht immer für euch offen.
Let's do this.
So, am 12. November 2004 wird Scott dann eben für schuldig befunden und im März 2005 wird dann auch die Todesstrafe durch Giftspritze gegen ihn verhängt und er muss $10,000 für Lacys Beerdigung zahlen. Ja, im Moment sitzt er im Todestrakt vom San Quentin State Prison und wartet auf seine Hinrichtung, wobei ich auch irgendwo gelesen habe, dass die im Moment gar nicht hinrichten, das ist irgendwie ausgesetzt, so dass er genug Zeit hat, für seine Berufung zu kämpfen. Und das soll er wohl heute auch noch aktiv tun.
Oha.
Ja. Ja, das war der Mord an Lacey Patterson. Ich muss nicht fragen, ob ihr glaubt, dass der schuld ist, oder?
Nee. Also,
vielleicht nicht.
Nösi kannst du fragen. Ich bin mir sicher.
Ja, Nösi, was meinst du denn?
Ja, ich bin mir sicher. Aber wie gesagt, ich bin ja die ganze Zeit dran. Der hat das und so und so. Und der, deswegen hat er so viel Zeit gebraucht. Und ja.
Also was mich... Der war's, ne? Ja. Aber was mich noch so ein bisschen interessiert, aber sowas findet man halt auch später immer schwer raus. Wie ist es jetzt der quasi, ja, ich sag mal, Ex-Freundin von ihm ergangen danach? Ne? Das würde mich auch manchmal Amber. Interessieren.
Der Amber?
Die hieß Amber, ne?
Ja. Amber Frey. Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann dir sagen, dass der Stiefvater von Lacey und auch ihr leiblicher Vater mittlerweile verstorben sind. Mhm. Ihre Mutter ist sehr engagiert. Mhm. Da gibt es... Die haben dafür gesorgt, dass Lacey and Connor Gesetz rausgekommen ist. Da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Da ging es aber darum, wenn die unterteilen noch in den Staaten zwischen First Degree, Second Degree und Manslaughter.
Ja, so. First Degree Murder und Second Degree Murder kenne ich nur. Das dritte kenne ich tatsächlich gar nicht.
Manslaughter ist Totschlag.
Ah, okay.
So, das ist aber so ein bisschen kompliziert mit diesem First and Second Degree. Und ich meine, die haben sich dafür eingesetzt, dass wenn du deine schwangere Frau tötest, dass das Kind quasi... Second. Ja, genau, das ist Second Degree. Das soll aber First Degree sein, also mit Vorsatz.
Ja gut, weil du, wenn sie schwanger ist, also zumindest soweit im 8. Monat, dann ist es ja offensichtlich, dass da ein Mensch drin ist, der sterben kann.
Aber ne? Er ist angeklagt worden, First Degree bei Lacey und Second Degree bei Connor.
Okay.
Ja, das könnte man eigentlich auch mal rausarbeiten. Also dieses, wie gesagt, First Degree ist halt wirklich mit absolutem Vorsatz. Und Second Degree ist zum Beispiel, wenn du jetzt zu schnell fährst und da jemanden tot fährst, dann wäre das halt Second Degree Murder.
Ja, du hast es billigend in Kauf genommen, du hast es aber nicht geplant, ne? Irgendwie so.
Genau, aber...
Ja, fahrlässig, ne?
Ja, genau. Aber ich hatte mir dann so ein Video angeguckt von einem Anwalt, weil ich gedacht habe, ach komm, erklärst du mal schön im Podcast, ne? Kannst ein bisschen klug scheißen, ne? Was ist denn so First und Second Degree und Manslaughter? Und dann sagte er in seinem Video, das ist sehr schwer zu erklären, wenn... Ja, von einem Anwalt. Und dann sagt er, wenn die eine Jury aussuchen, dann bekommen die so ein 120-Seiten-Packen gegeben, wo dann erklärt wird, was denn der Unterschied ist zwischen Second und First und Manslaughter. Und dann dachte ich mir, nee, also...
Das gibst du dir jetzt nicht.
Das schaffe ich. Ich hätte es mir gerne geben wollen, aber A, kann ich, wie ich ja bereits schon sagte, kein Englisch. Punkt 1. Und Punkt 2 hatte ich eine kleine Schaffenskrise und ich bin auch erst heute mit dem Fall so eben fertig geworden und da hatte ich nicht noch Zeit, 120 Seiten zu lesen.
Also dafür finde ich aber deine englische Aussprache bei den Begriffen und den Namen und den Orten und so, finde ich klasse.
Oh, ja, danke, Nösi.
Und ich finde auch dafür, dass du in einer Schaffenskrise warst, ist der Fall richtig geil geworden. Ich habe mir, du hast mich ja nicht viel gespoilert, nur so minimal und ich dachte so, boah, ja, okay, auf jeden Fall geht es um eine Schwangere. Jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. So. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so hart aufregt. Ne? Weil ich bin ja richtig Typ Bauer. Das kennen die ja auch von meinem Kanal und ne, so von unserem Podcast. Und dann werde ich halt...
Die Lady, oder?
Ich?
Voll die Lady. Voll der Bauer.
Und dann werde ich auch schon mal so ausfallen. So, das tut mir dann für manche Zuhörer leid, aber das steckt so drin.
Ich mag deine Art. Also ich habe dich. Ich hab tatsächlich Lulus Box relativ von Anfang an ja gehört. Und für meine Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, dann habe ich nämlich irgendwann gesehen, dass Lulus Box bei Apple ziemlich weit oben in den Charts war. Mhm. Und dann habe ich den beiden Screenshot geschickt und darüber haben wir Kontakt bekommen. Wir verstehen uns echt mega, mega gut. Das heißt, es kann passieren, dass ihr uns öfter zu dritt hören werdet.
Richtig.
Das hat euch der Teufel gesagt.
Ja. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, ja, lieber auf den ersten Blick kann man nicht sagen, weil aktuell ist Corona, ich kann dich nicht sehen, aber du weißt, wie ich es meine.
Genau. Oh. Ja, es war nämlich eigentlich geplant, dass wir uns tatsächlich treffen zu dritt und das quasi face-to-face aufnehmen, aber...
Mitte April erst.
Ja, Mitte April, aber wir wissen, dass die Ausgangsbeschränkungen ja länger gelten und... Wir haben dann gedacht, um euch die Zeit so ein bisschen zu versüßen, ziehen wir die Kooperation vor, denn wir haben noch was vor. Ihr könnt bei einer Verlosung teilnehmen. Ich und Lolos Box verlosen Bücher von Stefan Habort. Ihr wisst, das ist mein Lieblingsautor. Und ich habe für euch ein signiertes Exemplar. Da steht drin, für einen Fan von Mord und Totschlag. So. Und das könnt ihr gewinnen. Und da ich jetzt schon so ein bisschen durcheinander bin, sagt Liane euch noch mal kurz die Teilnahmebedingungen. Ne, liebe Liane?
Ja, warte, ich packe meine Zettelwirtschaft wieder aus, aber sie war nicht so schwer. Wir werden natürlich
ich höre gespannt zu.
Ja, genau, weil Sven will nämlich auch mitspielen, aber du darfst nicht.
Nein, ich wollte gerade sagen.
Ich kann nämlich gar nicht lesen.
Okay, also um natürlich daran teilnehmen zu können, also es werden ja zwei Bücher verlost, eins genau. Hier ne, bei Steffi, bei Von Mord und Totschlag und morgen in der nächsten Folge dann bei Lolos Box ein weiteres Buch. Ihr könnt sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Gewinnspiel mitmachen. Ihr braucht nur Abonnent sein von uns beiden logischerweise. Es soll ja für unsere Abonnenten sein. Und ihr solltet über 18 Jahre alt sein. Und wenn ihr nicht 18 seid, dann braucht ihr halt die Einverständnis von euren Eltern logischerweise. Und ihr solltet nur kommentieren unter dem passenden Bild. Das ist nicht zu übersehen auf Instagram. Und dann, ja, was kommentieren wir? Wir hatten vorhin drüber gemunkelt, eure Augenfarbe vielleicht.
Ja, und ein paar nette Worte zum Bauchpinseln.
Ja, oder nein, besser, schreibt uns, was war eure Lieblingsfolge von uns?
Ja, sehr gut, genau, die Lieblingsfolge.
Aber hey, ein paar nette Worte zum Bauchpinseln finde ich super, ich habe viel Bauch, ich kann viel pinseln.
Okay, ja, Sven braucht Pinselung.
Also die Verlosung läuft bis zum 5.4., richtig?
Genau, richtig.
Und ich denke, wir werden dann am Abend die Auslosung machen, dass man irgendwie vielleicht bis 15 Uhr am 5.4. könnt ihr kommentieren und dann losen wir abends aus.
Ja, finde ich eine gute Zeit. Und dann
finde ich auch
schreiben super. Wir die Gewinner auf jeden Fall an.
Ja, und wir posten das natürlich auch öffentlich auf Instagram, oder?
Ja, richtig. Also wenn ihr mitspielen wollt oder mit teilnehmen wollt an dem Gewinnspiel, solltet ihr damit einverstanden sein, in einem Beitrag markiert zu werden.
Ja,
so ist es. Ich sag mal so, die Leute, die mitmachen, die posten ja unter dem Beitrag auch. Das heißt, die haben einen öffentlichen Post öffentlich kommentiert. Das heißt, sie sind schon öffentlich.
Ja, aber nur einmal so zur Sicherheit dabei gesagt.
Wir haben es jetzt einmal gesagt.
Safety first.
Ja, genau, okay. Safety first. Da guckst du die auch, ja?
Okay, also es gibt nur zwei Teilnahmebedingungen. Das war's ja schon.
Dann würde ich mich freuen, wenn ihr fleißig mitmacht. Und ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei Liane und Nösi. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr ganz, ganz bald wieder meine Gäste sein würdet.
Immer wieder gerne.
Sehr gerne. Dankeschön.
Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, bis dahin.
Tschüss, ihr Lieben.
Bis dann. Tschüssi.